Gerade in der Pandemie hat man ja auch gesehen, wie wichtig guter Wissenschaftsjournalismus ist. Da möchte ich auch einfach ein Stück weit dazu beitragen. Ja, lange Zeit habe ich das so hingenommen. Ja, ist halt so. Aber als ich dann eben Mutter geworden bin, war das so ein Wendepunkt für mich. Weil in meiner Elternzeit ist dann nämlich mein befristeter Arbeitsvertrag ausgelaufen. Es hat mich wirklich ein Stück weit wütend gemacht, weil ich finde, dass der Staat sich da über seine eigenen Gesetze hinwegsetzt. Dann kommt eben noch der Sexismus dazu und der Unconscious Bias, also dass Frauen weniger Kompetenz zugesprochen wird und weniger oft für ihre wissenschaftliche Arbeit gewürdigt werden. Wenn dieses System schon solche prekäre Arbeitsbedingungen hat, dann sucht euch wenigstens ein Thema, das euch Spaß macht und das euch interessiert.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Folge. Bevor es jetzt gleich losgeht, gibt es noch eine kurze Ankündigung. Der Podcast geht nach dieser Folge in eine kurze Kreativpause. Ich möchte einfach die Zeit nutzen, um ein paar Folgen vorzubereiten. Das heißt also auch, falls ihr Vorschläge habt für Themen, die euch besonders interessieren und am Herzen liegen, oder auch vielleicht Vorschläge für Interviewpartnerinnen, gebt mir doch gerne Bescheid. Ihr erreicht mich entweder unter hallo@diewissenschaft.com oder ihr folgt mir auf Instagram unter diewissenschaft mit Doppel-L. Und ansonsten wollte ich mich noch bedanken für euer ganzes Feedback und auch fürs Teilen von Podcast-Folgen. Ich finde es wirklich sehr schön, dass man da so einen tollen Austausch hat innerhalb der Wissenschaftskommunikations-Community und freue mich immer über Feedback oder eure Meinungen und auch über konstruktive Kritiken. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, unbedingt dem Podcast folgen oder auf Abonnieren klicken auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr eben die nächste Folge dann auch nicht verpasst nach der Pause. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, falls ihr euch die Zeit nehmt und dem Podcast eine Bewertung da lasst. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder im Rahmen der Spotlight-On-Reihe, in der ich mit inspirierenden Wissenschaftlerinnen spreche und verschiedene Erfahrungen von ihnen teile und Blickwinkel auf Herausforderungen für Frauen in der Forschung sammle. Auf meine heutige Gästin habe ich mich schon besonders gefreut, Frau Dr. Elisabeth Huber. Sie ist Biochemikerin, Strukturbiologin, aber auch Wissenschaftskommunikatorin. Uns verbinden gleich zwei Leidenschaften. Einerseits die Biochemie und andererseits hat sie auch 2023 einen Podcast gelauncht, 2x2x. Worum es in dem Podcast geht, werden wir nachher dann noch besprechen. Ich sage nur, ihr dürft sehr gespannt sein. Herzlich willkommen, Frau Dr. Huber.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich darf dich am Anfang mal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen. Du hast deinen Bachelor in Biologie in München gemacht, bevor du für den Master nach Göttingen gegangen bist, an die Georg-August-Universität und dort deinen Master in Microbiology and Biochemistry gemacht hast. 2014 bis 2019 hast du deine Promotion an der Ludwig-Maximilians-Uni in München in den Bereichen Biochemie und Strukturbiologie abgeschlossen und anschließend warst du noch als Postdoktorandin dort angestellt, bevor du dann von 2019 bis 2020 als Studienkoordinatorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Diabetesforschung tätig warst. Und dann hast du Elternzeit genommen. Das finde ich auch sehr spannend, weil das eben auch in deinem Lebenslauf angeführt ist. Darauf kommen wir dann vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Und neben der Elternzeit noch ein berufsbegleitendes Studium im Journalismus angefangen. Und seit 2022 bist du wieder zurück am Institut für Diabetesforschung. Und ich freue mich besonders, heute etwas natürlich über dein Fachgebiet zu erfahren, aber auch ganz viel über deine persönlichen Erfahrungen und Blickwinkel als Wissenschaftlerin und Forscherin. Schön, dass du da bist, Elisabeth.
Super, vielen Dank.
Vielleicht als Einstiegsfrage möchtest du kurz unseren Zuhörerinnen erzählen, wie du zu deinem Forschungsgebiet gekommen bist, was dich dorthin verschlagen hat oder warum du das so besonders spannend findest in der Diabetesforschung.
Ja, genau, sehr gerne. Also ich habe ja, wie du schon richtig gesagt hast, meine Doktorarbeit in Biochemie und Strukturbiologie gemacht. Und das ist ja diese Grundlagenforschung, die zwar super wichtig ist, aber man weiß halt hinterher nicht, ob es jemals irgendwem nützlich sein wird. Und auch dieser große Publikationsdruck und so habe ich das sehr frustrierend am Ende empfunden. Und deswegen wollte ich wechseln in eine etwas angewandtere Forschung. Und außerdem habe ich mich schon auch während des PhDs für Wissenschaftskommunikation interessiert und wollte einen Beruf finden, wo ich das auch noch ein bisschen mit reinbringen kann. Und dann habe ich eben die Stelle gefunden am Institut für Diabetesforschung. Da kann ich in einer gewissen Form Wissenschaftskommunikation machen, weil da spreche ich ganz viel mit den Studienteilnehmenden oder mit den Eltern der Studienteilnehmenden und ich bin quasi an einer Forschung beteiligt, muss diese aber nicht selbst durchführen, nicht selbst im Labor stehen. Und diese Mischung hat mir sehr gut gefallen. Und wir machen dort eben Studien von Typ 1 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Die Studie, die ich mitbetreue, die ist eine große internationale Studie. Wir haben mehrere Studienzentren in Europa und da bin ich quasi ein kleiner Teil eines großen internationalen Teams. Ja, genau, das finde ich auch sehr schön dort, dieses gemeinschaftliche Arbeiten. Und jetzt möchte ich noch was zu dem Forschungsfeld Typ-1-Diabetes sagen. Typ-1-Diabetes ist ja eine Autoimmunerkrankung und noch vor 100 Jahren sind die Menschen bei der Diagnose quasi verstorben, bevor eben 1921 das Insulin entdeckt wurde. Und mittlerweile können Menschen mit Typ-1-Diabetes dank moderner Insuline und auch moderner Technik eigentlich ein völlig normales Leben führen, fast alle Berufe ausführen, eine Familie gründen, lange und glücklich leben. Aber nichtsdestotrotz weiß die Forschung einfach so extrem wenig, was denn genau der Auslöser für diesen Autoimmunprozess ist, der zum Typ-1-Diabetes führt. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend.
Das ist immer wieder überraschend, wie wenig über gewisse Krankheitsbilder, egal ob jetzt Autoimmunerkrankungen oder chronische Erkrankungen, bekannt ist, die eigentlich so einen Großteil der Bevölkerung auch betreffen.
Richtig.
Ja, es klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld, das du jetzt inzwischen hast. Was mich natürlich sehr interessieren würde, ist, du hast in der Elternzeit eine Ausbildung nebenbei aufgenommen. Also ich sage jetzt extra nebenbei, weil natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man in der Elternzeit auch genug andere Dinge zu tun
richtig,
hat.
Richtig, ja.
Ich stelle es mir also sehr herausfordernd vor. Vielleicht möchtest du kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du dich für diese Ausbildung entschieden hast oder wie du überhaupt in den Bereich Wissenschaftskommunikation gekommen bist.
Ja, sehr gern. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich mich während meines PhDs auch schon für Wissenschaftskommunikation interessiert habe. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe den wissenschaftlichen Hintergrund, den habe ich, aber ich möchte dann auch noch offiziell journalistische Grundlagen erlernen und mir vielleicht auch ein Netzwerk aufbauen, mehr mit Journalisten, Journalistinnen. Ich bin auch eine Person, die immer irgendwie ein Zertifikat oder irgendwas braucht für eine Fähigkeit, die ich erwerbe. Und dann wollte ich das eben schwarz auf weiß haben, dass ich auch da mir Fähigkeiten angeeignet habe. Und ja, da hat sich eben so ein berufsbegleitendes Studium angeboten. Und ich habe mich an der Freien Journalistenschule in Berlin beworben. Da war ich schon schwanger, auch dann eben, dass ich gesagt habe, ja, ich probiere das während der Elternzeit zu machen und wollte halt die Elternzeit dafür nutzen. Ich muss sagen, im Nachhinein war ich da wahnsinnig naiv, dass ich dachte, ich kann das so stemmen. Und ich bin auch, ich habe das wahnsinnig unterschätzt, dass Care-Arbeit einfach herausfordernd ist und zeitintensiv und man maximal fremdbestimmt ist. Und bin auch dankbar und schätze auch die Privilegien, die ich habe, dass ich quasi eine Familie habe, die sich da auch mit mir um meine Tochter kümmern konnten. Und sonst wäre das auch einfach nicht möglich gewesen. Und jetzt, ich habe das Studium noch nicht abgeschlossen. Nach 3 Jahren bin ich jetzt fast fertig und ich hoffe gegen Ende des Jahres, dass ich das dann abschließen kann. Gerade in der Pandemie hat man ja auch gesehen, wie wichtig guter Wissenschaftsjournalismus ist. Die Leute brauchen einfach verlässliche und gute Informationen, dass sie Fake News nicht glauben und dass sie auch weiterhin der Wissenschaft vertrauen. Und da möchte ich auch einfach ein Stück weit dazu beitragen.
Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns als Wissenschaftlerinnen oder Forscherinnen, das betrifft jetzt männliche wie weibliche Kollegen, bewusst darüber sind, dass nicht jeder gottgegeben in der Wissenschaftskommunikation ein Talent besitzt, dass man sich auch viele, selbst wenn man das gerne macht und motiviert ist, auch viele Tools wahrscheinlich aneignen muss oder das Handwerk sozusagen erlernen muss, oder? Wie das?
Ja, genau. Es fällt kein Meister vom Himmel, keine Meisterin vom Himmel, wenn wir gendern wollen. Da muss man einfach dran sein. Man kann die theoretischen Grundlagen erlernen, aber ich habe jetzt auch gemerkt, es kommt vor allem dann auch auf die Praxis drauf an. Also man lernt dann eigentlich doch vor allem, wenn man viel schreibt oder andere Formate dann irgendwie Podcast oder Blog oder so macht.
Genau, da wären wir schon beim Thema andere Formate. Ich habe ja den Podcast eingangs schon erwähnt. Da habe ich jetzt noch deinen Blog unterschlagen. Du hast eben auch einen Blog ins Leben gerufen, der sich auch mit der Insulinforschung beschäftigt, Insulin and More. Und Dann noch den Podcast 2x2x, der eben seit diesem Jahr online ist. Da stelle ich euch natürlich den Link sowohl zum Blog als auch zu dem Podcast in die Shownotes. Dann könnt ihr gleich mal reinschauen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du diesen Blog gegründet hast und auch den Podcast mit deiner Kollegin gemeinsam 2x2x? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis oder war dir immer schon klar, ich möchte mal einen Podcast oder einen Blog starten?
Mhm, genau, ich starte einfach mal mit dem Podcast, wie es dazu kam. Und zwar, ich kannte ja schon lange die Geschichten der schlechten Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Also die Befristungen, die Vollzeitarbeit bei Teilzeitbezahlung während der Doktorarbeit, das Zusammenschreiben, obwohl Arbeitsverträge ausgelaufen sind. Und ja, lange Zeit habe ich das so hingenommen. Ja, ist halt so. Aber als ich dann eben Mutter geworden bin, war das so ein Wendepunkt für mich, weil in meiner Elternzeit ist dann nämlich mein befristeter Arbeitsvertrag ausgelaufen. Und es hat mich wirklich ein Stück weit wütend gemacht, weil ich finde, dass der Staat sich da über seine eigenen Gesetze hinwegsetzt. Also normalerweise ist es ja so, dass man nach der Elternzeit einen Anspruch hat auf eine vergleichbare Tätigkeit in dem Unternehmen, wo man angestellt ist. Aber wenn eben der Arbeitsvertrag ausläuft wegen der Befristung, dann hat man diesen Anspruch nicht. Und ja, genau, da hatte ich einfach das Gefühl, dass Frauen, denen das passiert, die einfach ihren Job verlieren während der Elternzeit, weil wegen der Befristung der Arbeitsvertrag ausläuft, sich einfach noch mehr entscheiden müssen zwischen Kind und Karriere, als das Männer tun müssen. Und ich habe da viel nachgedacht drüber. Ich bin auch ganz viel spazieren gegangen in der Zeit, weil meine Tochter nur im Kinderwagen geschlafen hat. Und dann hatte ich eben die Idee, ja, ich könnte es ja aufbereiten, in einem Podcast aufbereiten, um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Wissenschaft aufmerksam zu machen und dass eben gerade Frauen darunter mehr leiden als Männer.
Ich finde sehr spannend, dass du sagst, du hast es lange so hingenommen, weil ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, bei mir selber, aber auch bei Kollegen und Kolleginnen, man kennt das System ja von Anfang an so. Man denkt, das sei irgendwie normal, ja, wie die Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft sind. Aber wenn man mal links und rechts schaut und mit anderen Leuten redet, merkt man nach und nach, dass das eigentlich nicht normal ist. Oder andersherum, Außenstehende sind ja auch oft sehr verwundert und erstaunt, dass die Arbeitsbedingungen eben so prekär sind. Ja.
Das stimmt. Gerade wenn man sich mit Leuten unterhält, die in einem anderen Fachbereich studiert haben und dann gleich nach dem Bachelor oder so in die Wirtschaft wechseln. Die sind oft ganz verwundert über die Bedingungen in der Wissenschaft.
Also umso wichtiger, dass es Personen wie dich gibt, die über Formate wie einen Podcast oder andere Formate auch nach außen gehen und auf diese Missstände hinweisen. Mm, genau. Das heißt, so war dann irgendwann der Entschluss da, dass der Podcast ins Leben gerufen wird.
Ja, genau. Ich wollte den Podcast auch auf keinen Fall alleine machen. Und ich habe dann meine gute Freundin, die Katharina Bunk, gefragt, weil sie war ähnlich wütend. Bei ihr ist in der Elternzeit ihre Finanzierung ausgelaufen, über die ihre Stelle finanziert war. Und ist auch nicht, also ihr Vertrag ist dann auch nicht verlängert worden. Und der ist quasi so ähnlich ergangen wie mir. In 2x2x wollen wir eben ein Bewusstsein schaffen über die fehlende Gleichstellung in der Wissenschaft. Und wenn uns eben Studenten, Studentinnen zuhören, wollen wir sie vorbereiten, um was es da geht, wie das System ist. Wenn uns aber Wissenschaftlerinnen zuhören, wollen wir ihnen zeigen, ja, dass sie nicht alleine sind, wenn sie strugglen in dem System. Und wenn sie meinetwegen scheitern in Anführungsstrichen, dass es eben nicht unbedingt auf individuelle Fehler zurückzuführen ist, sondern eben das System auch ein Stück weit dafür verantwortlich gemacht werden kann und veralte Stereotypen, die in unserer Gesellschaft leben. Und ja, es wäre natürlich auch toll, wenn uns Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen zuhören, die gegebenenfalls auch die Bedingungen verbessern könnten.
Ich denke, das Wichtigste ist mal, dass vor allem auch Betroffene sich nicht so alleine fühlen, weil oft hat man dann das Gefühl, nur ich kämpfe diesen Kampf und nur ich habe diese Probleme. Und wie du gesagt hast, dein Vertrag ist ausgelaufen in der Elternzeit und auch von deiner Kollegin, von der Kathi, der Vertrag ist ausgelaufen in der Elternzeit. Das ist ja nicht, weil man irgendwie nicht vorbereitet ist oder nicht gut plant, aber das passiert einfach vielen Wissenschaftlerinnen, weil es eben diese befristeten Verträge gibt. Also das ist in Österreich wie in Deutschland, glaube ich, ein sehr großes Problem.
Ja, und es macht einfach die Planbarkeit extrem schwierig. Und wenn dann Familie on top kommt, ja, es ist einfach nicht schön.
Ja, da stimme ich dir zu. Und der Blog besteht seit wann oder wie hast du dich dazu entschlossen, den zu starten?
Genau, der Blog steht ungefähr, den habe ich ein Jahr früher gegründet. Und das ist eine Symbiose aus Strukturbiologie und Diabetes. Strukturbiologie habe ich ja in meiner Doktorarbeit gemacht. Also Strukturbiologie befasst sich damit, wie du schon sagst, die Struktur von Molekülen aufzuklären. Also wie sind die einzelnen Atome in einem Molekül im dreidimensionalen Raum angeordnet? Und da kann man wunderbare Strukturmodelle, gibt es online im Internet, kann man sich herunterladen und man kann quasi da ganz viel erklären anhand der Strukturen, also wie biologische Mechanismen und Prozesse im Körper oder in den Organismen ablaufen, wenn man sich die Struktur anschaut. Und ich habe einfach gemerkt, bei der Schulungen zum Beispiel für Menschen mit Diabetes, dass da viel fehlt an Informationen. Und es gibt eben Strukturen für Insulin, für den Insulinrezeptor. Und da wollte ich einfach mal anfangen, diese Sachen aufzuarbeiten für Menschen, die sich darüber interessieren, also Menschen, die auch Typ-1-Diabetes zum Beispiel haben, dass sie einfach noch mehr ihren Körper verstehen, ihre Erkrankung verstehen und sich da einfach noch weiter bilden können.
Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der ja in vielen Bereichen immer wieder inzwischen gefördert wird, dass eben Betroffene sich auch irgendwie die Möglichkeit haben, weiterzubilden und zu informieren und eben nicht nur mit Fachartikeln, wo man ja irgendwie keine Möglichkeit hat, durchzusteigen, ja, wenn man jetzt nicht aus dem Bereich kommt und nicht in dem Bereich studiert hat. Also Das heißt, du bietest mit deinen Artikeln ein bisschen eine niederschwellige, Einstiegsmöglichkeit in das Thema.
Ja, so soll es sein. Ich muss schauen, dass es gut verständlich ist, weil ich dann doch gerne mal abdrifte und auch in Fachsprache reingehe. Aber ja, leider veröffentliche ich nicht so viel, wie ich will, weil ich die auch gut recherchieren will, die Artikel. Ich schaue mir die Originalpublikation an. Wenn dann mein Studium fertig ist, kommen wieder mehr Blogartikel.
Da hilft das Studium bestimmt, dass man die Blogartikel irgendwie ein bisschen, einfacher und kompakter formulieren kann.
Ja, auf jeden Fall verständlicher, ja.
Aber ich stelle mir vor, dass es mit Blog und dann noch Podcast und deiner eigentlichen Erwerbstätigkeit und dann noch Care-Arbeit nebenbei wahrscheinlich sehr knackig ist, dein Tag relativ vollgepackt ist.
Ja.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu deiner Tätigkeit als Wissenschaftlerin, wie waren denn da deine Erfahrungen in Bezug auf Gleichstellung in der Wissenschaft? Vor allem jetzt, wenn du an die Kinderbetreuung und Karrierechancen denkst.
Genau. Also allgemein zu Kinderbetreuung haben wir extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Österreich ist mit Krippenplätzen, aber bei uns ist so wenig Personal da in Deutschland, dass Krippenplätze einfach sehr rar sind. Und in meinem Zentrum, in dem ich arbeite, stehen zwar auch Krippenplätze zur Verfügung und auch über die Arbeit von meinem Mann hätten wir dort, wo er arbeitet, auch einen Platz in der Krippe haben können, aber das ist einfach zu weit entfernt von unserem Wohnort. Und ich finde einfach, es muss ausreichen, Krippenplätze müssen da sein, jetzt ganz unabhängig von der Wissenschaft, damit halt einfach die Familie gemeinsam bringen und abholen kann und das nicht an einer Person hängen bleibt, jetzt meinetwegen an mir, weil ich unsere Tochter in der Krippe von meinem Zentrum unterbringe. Und ja, ich finde, da ist erstmal die Politik gefragt, dass wir da mehr Krippenplätze schaffen. Und allgemein in Bezug Gleichstellung in der Wissenschaft glaube ich auch, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, weil uns die Vorbilder ganz einfach fehlen. Also Wissenschaftlerinnen mit Kinder, aber auch Wissenschaftler mit Kinder. Es gibt ganz viele Wissenschaftler mit Kindern, aber wir wissen gar nicht, dass die Kinder haben, weil die Frauen, die Ehefrauen, denen alles abnehmen an Care-Arbeit. Und solange Wissenschaftler Einbußen in ihrer Karriere befürchten müssen, wenn sie in Elternzeit gehen, ist da einfach noch keine Gleichstellung da. Also es müssen beide Geschlechter da einfach gefördert werden, dass beide Geschlechter gleichberechtigt gut in der Wissenschaft in Elternzeit gehen können, ohne dass sie Einbußen in ihrer Karriere befürchten müssen. Und solange das noch nicht gegeben ist, sehe ich da einfach, also ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg.
Ja, das fürchte ich auch. Ich denke, es hat sich schon was getan. Es ist aber auch sehr davon abhängig, in welchem Umfeld man arbeitet. Also es gibt sicherlich Institute oder Universitäten oder auch Firmen, wo ein sehr familienfreundliches Umfeld geschaffen wird. Aber es ist trotz allem, denke ich, auch sehr oft so, dass man gerade als Frau viel öfter gefragt wird, wie es mit mit der Zukunft aussieht, ob man nicht denn vorhat, irgendwann dann aus dem Job in die Kinderbetreuung zu wechseln. Und das sind alles Dinge, die man natürlich rein rechtlich gar nicht fragen darf, aber die, glaube ich, immer noch sehr oft gefragt werden, oder?
Ja.
Ja, also du siehst es schon so, dass auch in der Wissenschaft es noch einen Unterschied macht, ob man jetzt als männlicher Wissenschaftler eine Familie gründet oder als Wissenschaftlerin.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich so. Ich kann noch gleich was vorwegnehmen. Ich wurde tatsächlich auch gefragt in einem Bewerbungsgespräch. Das war jetzt nicht in der akademischen Forschung, sondern das war in einem Pharmaunternehmen. Da hatte ich mich mal beworben auf eine Gruppenleiterstelle. Und da haben mich zwar nicht die Vorgesetzten dort gefragt, aber die Gruppe, ob ich denn plane, in den nächsten 2 Jahren schwanger zu werden. Und ja, ich bin mir sicher, ein Mann wäre das nicht gefragt worden.
Ja, ganz bestimmt, da stimme ich dir zu. Weil es einfach bei dem Mann vermeintlich weniger ins Gewicht fällt. Und bei der Frau hat man dann das Gefühl, die fällt dann komplett aus und ist jahrelang weg.
Ja, richtig. Obwohl es ja ein Mann genauso, der kann auch in Elternzeit gehen, rein
absolut.
Theoretisch.
Ja. Ja. Das ist in den Köpfen einfach noch nicht so verankert, leider.
Richtig, ja. Genau.
Wie war das denn bei dir in deiner Vergangenheit? Hattest du weibliche Vorbilder? Du hast gesagt, es gibt zu wenig Wissenschaftlerinnen mit Kindern oder sie sind nicht sehr präsent. Gab es denn Vorbilder für dich?
Genau, also ich hatte in meiner Doktorarbeit, da hatte ich zwar einen Doktorvater, aber wir waren eine sehr große Arbeitsgruppe. Und da hatte ich eine direkte Betreuerin, also die Arbeitsgruppe war dann eben nochmal gegliedert in Untergruppen thematisch. Und ich hatte eine Betreuerin, die war dort auch akademische Rätin an der Uni fest angestellt. Die hat sich auch um die Finanzierung meiner Stelle gekümmert und die war eigentlich so eine Art Mentorin für mich. Und da war die Betreuung wirklich super. Also da kann ich auch überhaupt nichts sagen. Und ich finde schon, dass sie mich da auch sehr gefördert hat. Und wir hatten wirklich einen schönen Austausch auf einer täglichen Basis. Also das war wirklich sehr toll und es brauchte einfach mehr so Mittelbaustellen, sage ich mal, die dann auch den Nachwuchs fördern. Und sie hatte eben auch eine Familie und ja, also das war wirklich, es war ein schönes Vorbild für mich.
Und es braucht nicht nur die Stellen, sondern es braucht ja auch dann irgendwie die Kapazitäten, ne? Dass man nicht zu überladen ist und
ja.
Gar keine Möglichkeit mehr hat und
ja,
selbst
genau.
Wenn man motiviert ist, Kolleginnen zu fördern.
Ja, richtig. Also sie hat mich schon gefördert, aber halt im Rahmen dessen, was im System auch für sie möglich war dann.
Ja, ja. Und das war aber nicht im Rahmen von einem Mentoring-Programm, sondern...
Nee. Das war eine Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe. Mhm. Ja.
Vielleicht an dieser Stelle auch ein kurzer Appell. Auch wenn man nicht in einem Programm, in einem Doktoratsprogramm oder einem Mentoring-Programm Teil dieses Programms ist, man kann sich natürlich auch immer außerhalb von den Vorgesetzten und... Kolleginnen, Mentorinnen suchen oder Mentoren suchen, die einen unterstützen. Das muss jetzt nicht mal ein täglicher Austausch sein, aber es ist, glaube ich, immer sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt oder an dem man sich wenden kann, wenn man Rat braucht.
Genau, ja. Das finde ich auch gut, dass es da jetzt eben schon viele so Mentoring-Programme gibt und wenn sich dessen bewusst ist, dass auch Frauen vermehrt ausscheiden, dass es die Leaky Pipeline gibt, also 50% Studentinnenanteil, aber dann eben je weiter es je höher es geht in der Karriereleiter und bei den Professorinnen sind wir dann eben nur noch bei gut 20% Professorinnenanteil. Und da finde ich schon gut, dass es auch diese Mentoring-Programme gibt, um eben auch nochmal Nachwuchswissenschaftlerinnen zu fördern, auf jeden Fall.
Da habt ihr auch eine spannende Podcast-Folge zum Thema Leaky Pipeline gemacht und die kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Den Link stelle ich euch gerne in die Shownotes. Ihr habt das nämlich nicht nur aus eurer Erfahrung her geteilt, sondern eben mit Zahlen und Statistiken untermauert. Und das fand ich beim Anhören wieder mal erschreckend, obwohl man weiß, wie die Situation ist, das nochmal in Zahlen vor Augen geführt zu bekommen, was es wirklich bedeutet. Ja. Also da unbedingt mal reinhören. Wir hatten jetzt gerade schon über die Leaky Pipeline eben gesprochen. Mhm. Die Leaky Pipeline ist ja nur eine von vielen Hürden für Frauen in der Wissenschaft. Es gibt den Gender Citation Gap und den Gender Pay Gap, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Wie kann es sein oder wie kommt es, dass du trotz dieser ganzen Umstände und des Wissens, wie es in der Wissenschaft und Forschung strukturell gerade läuft, trotzdem in der akademischen Forschung tätig bist? Obwohl die Rahmenbedingungen eben so schlecht sind.
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht mehr in diesem krass kompetitiven in dieser krass kompetitiven wissenschaftlichen System tätig. Also ich habe jetzt persönlich als Studienkoordinatorin keinen Druck mehr zu publizieren. Ich muss auch keine Anträge schreiben. Und die Studien, die ich betreue oder die wir im Team betreuen, die sind über einen langen Zeitraum ausgelegt. Und deswegen muss ich schon sagen, bin ich nicht mehr so ganz krass in diesem kompetitiven Feld, befinde ich mich nicht mehr so ganz krass in diesem kompetitiven Feld. Und ehrlicherweise muss ich schon gestehen, bin ich Teil der Leaky Pipeline. Also ich bin jetzt auch aus der wissenschaftlichen Laufbahn ausgeschieden. Ich werde bestimmt keine Professorin mehr, denn ich war auch nicht im Ausland als Postdoc. Ich habe nicht die nötigen Publikationen und bei den Bedingungen weiß ich auch nicht, ob ich Professorin werden wollen würde. Und was mich halt im Moment an meiner Stelle hält, ist eben das große Interesse an der Typ-1-Diabetes-Forschung, das Arbeiten in dem internationalen Team und eben die Kommunikation mit den Studienfamilien. Und ja, die Arbeit dort finde ich schon als sehr, die gibt mir sehr viel zurück einfach. Es ist einfach das Thema, was mich dort hält, ja.
Und das passt natürlich sehr gut zu deiner Leidenschaft der Wissenschaftskommunikation, genau. Oder des Wissenschaftsjournalismus.
Ja. Richtig.
Das heißt, vielleicht kann man hier auch nochmal erwähnen, es gibt natürlich, wenn wir immer von der Leaky Pipeline sprechen, nicht nur den einen Weg, eben Professorin oder Professor zu werden. Es gibt auch links und rechts immer ganz viele spannende Abzweigungen, die sich auftun. Und das ist nicht nur in die Industrie oder in die Privatwirtschaft zu wechseln. Gerade den Job, den du beschrieben hast, also diese Tätigkeit als Studienkoordinatorin, stelle ich mir eben sehr abwechslungsreich und auch spannend vor, wenn man trotzdem noch den Bezug zur Forschung und zur Wissenschaft hat, aber gleichzeitig auch mit Patienten, Patientinnen oder Studienteilnehmerinnen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Am Ende stelle ich immer eine Frage, die ich dir auch heute stellen möchte, nämlich welchen Ratschlag oder welchen Tipp du gerne den Hörerinnen, gerade wenn das jetzt junge Nachwuchswissenschaftlerinnen sind, mitgeben möchtest, die eben überlegen, eine akademische Laufbahn anzustreben.
Ja, also ich muss sagen, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also den einen Ratschlag oder Tipp, würde ich sagen, gibt es jetzt so nicht. Und ich finde auch, wenn jemand zum Beispiel sagt Mindset, ist es einfach ganz schön zu kurz gedacht. Also es kommt auf den richtigen Mindset an. Das sagen wir auch in einem unserer Podcast-Folgen. Mindset ist so unser Unwort des Jahres geworden, weil das ist so eine Art Täter-Opfer-Umkehr. Also wenn wir auf die Leaky Pipeline schauen, wir haben 50% Studentinnen, aber nur 20% Professorinnen, kann mir keiner erzählen, dass alle Frauen, die ausgeschieden sind, nicht den richtigen Mindset hatten im Vergleich zu den Männern. Und im wissenschaftlichen System spielen ja noch so viele andere Faktoren mit rein. Also einfach Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, den richtigen Mentor, die richtige Mentorin zu finden, an einem vielversprechenden Projekt zu arbeiten, das zu einer Publikation führen wird. Und am Anfang der Doktorarbeit weiß man oft ja noch gar nicht, ob das Projekt erfolgreich sein wird. Und ja, und dann kommt eben noch der Sexismus dazu und der Unconscious Bias, also dass Frauen weniger Kompetenz zugesprochen wird und weniger oft für ihre wissenschaftliche Arbeit gewürdigt werden. Und das haben wir auch alles mit Studien belegt in unserem Podcast. Und deswegen fand ich diese Frage total schwierig zu beantworten. Aber ich habe jetzt zwei Ratschläge mir überlegt. Und das eine ist, wenn dieses System schon solche prekäre Arbeitsbedingungen hat, dann sucht euch wenigstens ein Thema, das euch Spaß macht und das euch interessiert. Also mich halt die Typ-1-Diabetes-Forschung in der Forschung. Ein Thema kann motivieren. Also sucht euch ein tolles Thema. Also der zweite Ratschlag ist, fahrt eure Antennen aus für die Situation. Und wenn ihr merkt, dass ihr ungleich behandelt werdet, dann sprecht es an. Also wir wissen, es verlangt viel Mut auch, sowas anzusprechen. Man muss jetzt keinen großen Aktivismus an den Tag legen, aber man kann ja auch im Kleinen was bewirken. Also sprecht mit eurem Gruppenleiter, eurer Gruppenleiterin oder es gibt ja auch Frauenbeauftragte oder irgendwelche Verantwortlichen von einer Graduiertenschule. Sensibilisiert die Leute und zeigt ihnen die Studien, die das einfach alles belegen. Und dann kann man was bewirken, ja.
Man darf ja auch davon ausgehen, dass hoffentlich Benachteiligungen nicht immer absichtlich erfolgen, weil eben auch oft dieser Unconscious Bias herrscht. Dass dann vielleicht Kollegen, Vorgesetzte, denen das gar nicht bewusst ist. Aber es gibt eben so viele Situationen und Studien, wo man weiß, dass Frauen weniger oft auf Publikationen stehen, weniger oft eine Beförderung bekommen.
Richtig,
also das anzusprechen ist sicherlich ein sehr wichtiger Tipp. Und man muss das ja nicht gleich böswillig ansprechen, man kann das ja einfach mal aufzählen und den Leuten auch vor Augen führen und bewusst machen, damit sich das ändert.
Richtig.
Ja, das sind, glaube ich, zwei sehr gute Ratschläge. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ein bisschen über deine Forschung und deine Erfahrungen berichtet hast.
Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich für die Einladung. Ja.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Die Links zum Podcast und zum Blog stelle ich euch wie versprochen in die Shownotes. Hört unbedingt mal rein. Und ich freue mich natürlich auch schon auf eure nächsten Podcast-Beiträge. Mhm. Vielen Dank, Elisabeth.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, euch hat die heutige Folge des Podcasts gefallen. Falls ihr unter Umständen noch nicht alle Folgen vom Podcast angehört habt, dann könnt ihr die Podcast-Pause jetzt optimal dafür nutzen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr die eine oder andere Folge weiterempfehlt oder teilt, damit sie noch mehr Zuhörerinnen erreicht. Ansonsten werdet ihr, wie gesagt, auf Social Media auf jeden Fall informiert, sobald die neue Folge rauskommt und über die Podcast-Plattform eurer Wahl. Also vergesst nicht, mir auf einem der Kanäle zu folgen und den Podcast zu abonnieren. Bis bald!